Guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Bei unserem letzten Kepler-Salon in diesem Jahr, bei unserem letzten Kepler-Salon vor dem Fest der Geburt, gibt es einen Überraschungsabend. Also es war vorher ja nicht bekannt so ganz genau, um was es gehen wird. Und den Programm auch noch nicht angekündigt. Aber es wird um das Fest der Geburt gehen. Und darum ist heute bei uns eine Hebamme. Ich werde sie dann noch vorstellen, die Frau Schildberger. Aber vorher, wie gewohnt, ein paar organisatorische Infos. Die Frau Schildberger wird wie immer einen kurzen Input bringen und dann wird es die Gelegenheit geben, diese Themen, die Sie interessieren, aufzugreifen, nachzufragen, gemeinsam darüber zu diskutieren. Da ersuche ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand, damit wir das möglichst in Reihenfolge machen können. Sie bekommen dann ein Mikrofon. Ich würde Sie bitten, da wie immer reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen aufgezeichnet und damit dann die, die nachhören, auch die Fragen hören und nicht nur die Antworten, ist es wichtig, dass Sie das Mikrofon auch wirklich benutzen. Ja, und vorneweg auch wie immer mein Dank an die Sponsoren, die es möglich machen, dass unser Kepler-Salon schon so lange Zeit bei freiem Eintritt in so hoher Frequenz stattfinden kann, die Stadt Linz und das Land Oberösterreich, aber auch der Verein Freunde des Kepler-Salons und über diesen Verein mit einem Jahresbeitrag von 25 Euro, also das ist wirklich nicht viel, können Sie auch mit dazu beitragen, dass dieser Salon so weiter blühen und gedeihen kann. Ja, und wie immer können Sie natürlich jederzeit aufstehen, an die Bar gehen und sich dort mit Getränken versorgen. Ja, wie schon gesagt, die Barbara Schildberger, eine Namenskollegin, ich vergesse immer, mich selbst vorzustellen, Barbara Krennmeier. Sie ist Hebamme und Soziologin und sie hat viele Jahre lang Frauen und Kinder begleitet in der Vorbereitung von Geburten, bei der Geburt selbst, aber auch dann im Wochenbett sie unterstützt und begleitet. Und seit 2010 leitet sie den Studiengang Hebamme an der FH für Gesundheitsberufe in Oberösterreich in Linz.
Genau.
Ja, zu unserem Thema heute. Es ist ja irgendwie die natürlichste Sache der Welt, dass Menschen geboren werden. Und dennoch, ich empfinde es so, so in meiner Wahrnehmung, was ich so höre, ist die Unsicherheit darüber, was ist denn richtig für Mutter und Kind, doch relativ groß. Und das in einer Zeit wie unserer, wo wir so vieles wissen wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Aber vielleicht ist es auch gerade das der Grund, warum wir so verunsichert sind mit einer so ganz natürlichen Sache. Aber es ist bestimmt auch deshalb ein Grund dafür, warum einer der ältesten Frauenberufe noch eine so hohe Bedeutung hat und auch eine hohe Anerkennung findet. Der geht nämlich wirklich sehr, sehr weit zurück, dieser Beruf. Es gibt ägyptische Tempelmalereien aus dem 3. Jahrtausend vor Christus, die aufzeigen, dass es damals diesen Beruf schon gegeben hat. Der Begriff Hebamme selbst kommt aus dem Mittelhochdeutschen und leitet sich ab von der Ahnin oder Großmutter, die das Kind den Eltern entgegenhebt. Also ursprünglich kommt es aus dem Familienbegriff, aber es ist relativ klar, dass es auch dort schon übertragen war. Gemeint war, also dass es wirklich ein Beruf auch schon war und es bezeichnet eine Ahnin, die das Wissen um den Beginn von neuem Leben in sich trägt und an die jüngeren Frauen, die Kinder zur Welt bringen, weitergibt. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, also das hat mir so gut gefallen, dass ich es ihm unbedingt erzählen wollte. Warum wir aber hier sind, ist, dass Sie uns einfach darüber erzählen, wie denn das jetzt passiert, diese Hebammenarbeit in unserer modernen, aufgeklärten Zeit, wo wir alles wissen und doch so verunsichert sind. Bitte schön.
Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung und möchte alle sehr herzlich begrüßen, die an diesem Abend dieser Veranstaltung beiwohnen. Ich werde heute Denkmodelle des aktuellen Diskurses über Zeugung, Schwangerschaft und Geburt vorstellen und die prägenden Trends vorherrschender Strategien und Strukturen am Beginn des menschlichen Lebens thematisieren. Rechtzeitig, bevor wir der Überlieferung folgend die Geburt Jesu feiern, rücken Fragen zum Beginn des Lebens wieder vermehrt in den Mittelpunkt. Was das Protokoll der Heiligen Nacht betrifft, sorgen zahlreiche Mythen und Legenden für reichlich Verwirrung. Über die Geburt selbst ist ja nur wenig bekannt. Professor Jütte behauptet, dass nach frühchristlicher Überlieferung die Geburt Jesu schmerzfrei verlief. Denn der Geburtsschmerz galt als Zeichen für den Sündenfall. Als wissenschaftlich gesicherte Tatsache gilt heute, dass die Themen Sexualität, Schwangerschaft und Geburt von jeweils religiösen Prägungen, volksmedizinischen Praktiken und Aberglauben stark beeinflusst waren. Das Unwissen über physiologische und pathologische Vorgänge während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett brachte eine Unzahl von heute dubios anmutenden Bräuchen und Therapien hervor. Erst im 18. Jahrhundert rückte das Interesse der Wissenschaft zu den Themen Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Der von den männlichen Ärzten geleitete Diskurs führte zu einer Neubewertung des Frauseins, allerdings letztendlich nicht selten mit dem Ergebnis, dass die neuen Erkenntnisse als Legitimation der Geschlechterhierarchien benutzt wurden. So der Historiker Hans-Christoph Seidel. Die Geburtshilfe war bis dorthin Hebammen geleitet. Das Risiko für eine Frau in der damaligen Zeit bei einer ihrer zahlreichen Geburten zu versterben, wird heute auf 1 zu 20 geschätzt. Fortschritte in der neu aufkommenden Geburtsmedizin versprachen, ich zitiere, allgemeine Glückseligkeit und privates Glück, indem die Unversehrtheit aller Familienmitglieder erhalten werden sollte. Dass sich die moderne Geburtsmedizin aus der Chirurgie entwickelte, war unter dem damaligen Verständnis eine logische Konsequenz, besaßen doch vor allem die Chirurgen das größte Wissen um die anatomischen Strukturen des Menschen. Ein wirklicher Durchbruch in der Verbesserung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit konnte allerdings erst mit den steigenden Hygiene- und Lebensstandards der Frauen erreicht werden. Diese Bedingungen gelten auch heute noch als wichtige Parameter der Müttergesundheit. Ein unterkritischer Lebensstandard, eine schlechte gesundheitliche Versorgung und unzureichende Hygienebedingungen führen leider immer noch zu sehr hohen Todesraten bei Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Zum Beispiel in Sierra Leone wird das Risiko einer Frau bei einer ihrer Geburten zu versterben mit 1 zu 17 angegeben. Vergleichsweise niedrig ist das Risiko in Österreich. Hier haben Frauen ein geschätztes Risiko von 1 zu 18.200. Das Wunder des Lebens, in guter Hoffnung seiend zu erwarten, bleibt unter den vorherrschenden Trends und Möglichkeiten eine private Herausforderung innerhalb eines öffentlichen Diskurses. Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin verhelfen nicht nur kinderlosen Paaren zu einem Wunschkind, sondern ermöglichen auch eine individuelle Optimierung der reproduktiven Phase, indem scheinbar biologisch vorgegebene Grenzen der Fertilität aufgehoben werden. Bei all dem wissenschaftlichen Wissensdurst und dem wünschenswerten Erkenntnisgewinn dürfen wir allerdings nie aufhören zu diskutieren, dürfen wir alles, was wir können. Unter dem Schlagwort Designerbabys werden derzeit Anwendungen moderner Biomedizin debattiert, die das Mögliche und das Sinnbringende am ungeborenen Leben thematisieren. Markus Hengst Schläger, Professor an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für pränatale Diagnostik und Therapie des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, meint, dass die moderne Biomedizin Eltern die Möglichkeit gibt, sich gegen Kinder mit genetischen Veränderungen, die zu schweren Krankheiten führen, zu entscheiden. Die moderne Pränataldiagnostik und die Präimplantationsdiagnostik machen das möglich. Das ist Realität. vorgeburtlich durchgeführte genetische Tests könnten aber auch auf die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten zum Beispiel bestimmter Verhaltensmuster oder auf ein Herzinfarktrisiko durchgeführt werden. Das, so Professor Hengstschläger, ist heute nicht Realität. Und es muss gefragt werden, ob es wünschenswert wäre. Gesundheit, Krankheit und Behinderung sind in unserer Gesellschaft Kategorien, die die Relation zur Normalität definieren. Gleichsam werden mit so einer gearteten Zuordnung Potenziale und Partizipationsmöglichkeiten an der Gesellschaft festgeschrieben. Durch die Pränatalmedizin können heute ungeborene Kinder bei vielen Erkrankungen therapiert werden und so das gesundheitliche Befinden der Neugeborenen optimiert werden. Und dennoch wurde die Pränatalmedizin zu einem Instrument der Selektion von Leben. Sehr subtil und sehr effizient. Eingedenk der Tatsache, dass die Geschichte der Menschheit gleichsam eine der Irrtümer darstellt, dürfen wir nie aufhören, über ethische Fragen am Beginn des Lebens nachzudenken. Maria Mies, Wissenschaft, Technik und Patriarchatskritikerin, postuliert, dass das System der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen in der Schwangerschaft einem Zwang zur Qualitätskontrolle darstelle. So lastet auf Frauen der Druck, perfekte Kinder zu gebären. Die Soziologin Anne Waldschmidt meint, dass sich schwangere Frauen nach gesellschaftlichen Sicherheits- und Normalitätsbedürfnissen richten und Angst vor Denormalisierungsprozessen haben. Eine Position außerhalb der Norm sei stark mit Diskriminierungsbefürchtungen verbunden. Das System der technisierten und medikalisierten Reproduktion scheint diese geforderte Normalisierung zu gewährleisten. Allerdings auch mit dem drohenden Zeigefinger: selbst schuld, wenn du nicht mitmachst. 40 Wochen Schwangerschaft bedeuten für Frauen 40 Wochen emotionale Schwankungen. Gefühle der Freude, der Begeisterung und des Vertrauens wechseln fast unvermittelt in Gefühle des Unwohlseins, in Ängste und Sorgen. Schwangere Frauen befinden sich in einem physiologischen Ausnahmezustand, in dem sie ihre Konzentration sehr stark auf sich selbst, auf die Partnerschaft, die Familie, auf das Zuhause richten. Gleichzeitig wird zumindest in der Arbeitswelt eine Normalität gefordert, die mit zunehmendem Alter der Schwangerschaft kaum noch machbar erscheint. Die Historikerin Barbara Duden bezeichnet den schwangeren Körper als epochenspezifische Variable und überwindet damit die Vorstellung, dass Körpererfahrungen einer rein biologischen Definition unterliegen würden. Sie geht der Fragestellung nach, wie der Einsatz neuer bildgebender Technologien die Körperwahrnehmung während Schwangerschaft und Geburt beeinflussen. Und auch mit größter Überzeugung für die positiven und gewinnbringenden Vorteile neuer Techniken liegt die Gefahr darin verborgen, dem subjektiv eingeschätzten Wohlbefinden der Frau zu wenig Bedeutung zu schenken. Das Gesundheitssystem suggeriert eine Vollbetreuung von Schwangeren, indem während der regelmäßigen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen unterschiedliche Parameter untersucht und interpretiert werden. Was unseren Beobachtungen folgend allerdings viel zu kurz kommt, ist die psychische Unterstützung und Begleitung von Frauen. Vergessen Sie bitte nicht, dass den demografischen Entwicklungen zufolge sich nun eine Kohorte in der reproduktiven Phase befindet, in der Einzelkinder Einzelkinder heiraten und Einzelkinder bekommen. Der bislang gut funktionierende generationenübergreifende Austausch in den Themen Familie, Geburt, Schwangerschaft, Neugeborenenpflege und Stillen wird nicht mehr gewährleistet. Unser Supportsystem Familie ist brüchig und wir haben bislang keine adäquate Alternative dazu geschaffen. Nur so nebenbei, Facebook und Co. wirken hier auch unzureichend kompensatorisch. Mothering the Mother, also das Bemuttern der Mutter, ist ein vor allem im angelsächsischen Raum etabliertes Konzept, das eine kontinuierliche Begleitung und Unterstützung von Frauen gewährleisten soll. Besonders bei drohender Frühgeburtlichkeit, die ja trotz zunehmender geburtsmedizinischer Erkenntnisse kaum rückläufige Tendenzen zeigt, wird ein hoher Zusammenhang mit psychischem Stress diskutiert. Wie hoch die produktive Wirkung des Konzeptes Mothering the Mother, also Bemuttern der Mutter, wirklich ausfällt, ist wie bei vielen präventiven Maßnahmen quantitativ schwierig darstellbar. Und dennoch ist es auch bei uns wünschenswert, dass die Begleitung von schwangeren Frauen und werdenden Eltern umfassend ausgebaut wird. Eine Überforderung und Überlastung von Frauen und Familien führt dem psychosomatischen Ansatz folgend nicht nur zu Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt. Überforderung und Überlastung in der Familie spiegelt sich auch im aggressiven und gewaltbereiten Verhalten in der Familie wider. Schützen wir unsere Kinder, indem wir Familien von Anfang an gut begleiten und Bindungsprozesse unterstützen und fördern. Kommen wir nun zur Geburt. Die Geburt selbst ist ein Prozess, bei dem sich die Frau durch Wehenkraft, also durch Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur, das Ungeborene gebiert und das Ungeborene durch eine Abfolge von gezielten Dreh-, Beugungs- und Streckbewegungen den Geburtskanal passiert. Dieser Prozess kann besonders beim ersten Kind langwierig sein und geht in der Regel mit starken Schmerzen einher. Um den Geburtsschmerz selbst rangen viele Theorien und Erklärungsversuche. Eine Erklärung, ich habe es schon erwähnt, war mit dem Sündenfall festgeschrieben. Ich zitiere, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger bist. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Eine ganz andere Theorie verfasste Verena Schmidt, Hebamme und Forscherin aus Italien. Wir haben gesehen, ich zitiere wieder, dass der Schmerz ein unerwünschter, aber fundamentaler Bestandteil einer natürlichen Geburt ist. Er ist ein Element, das die Frau aktiv und stärker macht, den Grundstein legt, für die Mutter-Kind-Beziehung und gesundheitsfördernd ist. Seine Unterdrückung, so Verena Schmidt weiter, kann beachtliche Komplikationen im Geburtsverlauf verursachen, aber vor allem wird dadurch die Reaktionsfähigkeit der Frau gehemmt, sodass sie geschwächt wird und eine großartige Möglichkeit verliert, eine wichtige Selbsterfahrung zu machen. Wahrscheinlich versuchen wir seit Menschengedenken den Prozess der Geburt durch Interventionen und Maßnahmen einfacher und schmerzfreier zu gestalten. Es war anscheinend Königin Victoria, die das Zeitalter der geburtshilflich-medizinischen Anästhesie einleitete. Sie brach mit der christlichen Tradition des unerschütterlichen Ertragens des Geburtsschmerzes und bat um Chloroform. In Mitteleuropa entbrannte um den Geburtsschmerz eine heftige Diskussion, ob und mit welchen Konsequenzen in den physiologischen Prozess eingegriffen werden darf. Neben ideologisch geprägten Argumenten fehlen leider bis jetzt umfassende Evidenzen über die Langzeitfolgen unterschiedlicher schmerzlindernder Substanzen im Hinblick auf die kindliche Entwicklung. Nachdem wir in Mitteleuropa die unmittelbare Todesgefahr für Mutter und Kind bannen konnten, verschoben sich die Prämissen von einer intensivmedizinischen Betreuung hin zu einer Begleitung in angenehmer Atmosphäre bei maximaler Sicherheit. So wirbt ein Krankenhaus in Österreich auf der Homepage, Unsere Kreissäle haben eine ruhige, wohnliche Atmosphäre mit viel Holz, indirekter Beleuchtung und Entspannungsmusik und sind mit verdeckter Hightech-Ausrüstung für den medizinischen Notfall ausgestattet. Wir haben die angenehme Atmosphäre eines Wellnessbereiches. Diese Ausstattungsmerkmale einer geburtshilflichen Abteilung sind wichtig und helfen bei der Wahl des Geburtsortes. Dabei etwas in Vergessenheit geraten die zwischenmenschlichen Aspekte einer guten Betreuung während der Geburt und im Wochenbett. Die Vermittlung von Vertrauen und Geborgenheit bedarf einer beziehungsfördernden Umgebung. Und diese benötigt Zeit. Und Zeit ist Mangelware. Geburten lassen sich kaum terminieren, lassen sich schwerlich in ein Zeitkonzept drängen, kennen keine Tag- und Nachtrhythmen und nehmen keine Rücksicht auf Spitzenzeiten und Feiertage. Und genau hier entstehen Personalkosten. Kosten, welche in Zeiten von Sparmaßnahmen und Reformen nicht argumentierbar scheinen. Obgleich Studien eine kontinuierliche und enge Betreuung und Begleitung der Frauen als sicherheitsgebenden Faktor erkannten, wird mit entsprechenden Formeln versucht, das Unberechenbare in der Geburtshilfe zu berechnen und auf Personalstellenpläne umzulegen. Eines der stärksten Argumente von Frauen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, ist die Gewährleistung einer individuell abgestimmten 1:1-Betreuung während der Geburt. Beim Faktor Zeit kommt man auch nicht umhin, die abdominaloperative Geburtsbeendigung, also den Kaiserschnitt, anzusprechen. Von einer lebensgefährlichen zu einer lebensrettenden Notoperation wurde der Kaiserschnitt zunehmend zu einer Wunschoption für eine planbare Geburt. In Österreich wird heute circa jedes dritte Kind mit Kaiserschnitt entbunden. Mit dem Kaiserschnitt Light wurde eine Operationsmethode vermarktet, die eine schmerzarme Geburt innerhalb von 20 Minuten versprach. Tatsache ist heute, dass die Zahl der Sektiokritiker wächst, die negativen Folgen und Gefahren eines Kaiserschnittes ohne medizinische Intervention konnten evidenzbasiert mehrmals belegt werden. Dazu kommt, dass die Kunst der Geburtshilfe verloren geht, wenn die Schnittentbindung als einzige therapeutische Option praktiziert und gelehrt wird. Das Argument, Frauen haben Recht auf freie Wahl ihres Geburtsmodus, ist nur haltbar, wenn nach einer umfassenden Aufklärung über alle positiven und alle negativen Aspekte des Eingriffs eine freie und selbstverantwortliche Entscheidung gefällt werden kann. Es besteht somit immer die Möglichkeit, dass bei Aufklärungsgesprächen suggestiv-subjektive Präferenzen, Manipulationen oder organisatorische Gegebenheiten mitschwingen. Ich möchte nun, fast am Ende meiner Ausführung, auf die Väter eingehen. Wenn auch allen Überlieferungen der Weihnachtsgeschichte die Anwesenheit Josefs erzählt wird, haben wir die Rolle der Väter bei der Geburt bis heute nicht definiert. Früher als reine Frauenangelegenheit geltend, wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts das Beisein der Männer während der Geburt propagiert. Ob Väter im Kreissaal einen wichtigen Beistand leisten oder eine Belastung darstellen, wird erst in jüngeren Jahren kritisch hinterfragt und wissenschaftlich untersucht. Mittlerweile gibt es nicht wenige Kritiker, die an dieser kollektiven Vater- und Partnerpflicht Kritik üben. Der bekannte Michel Audin, ein Schüler des Geburtshilfepioniers Frédéric Le Bouillet, zählt massiv zu diesen Kritikern. Frauen und Männer möchten als Paar die Geburt ihres Kindes als eine fundamentale gemeinsame Erfahrung erleben. Somit werden Männer und werdende Väter neben der Hebamme und dem ärztlichen Personal zu sehr wichtigen Bezugspersonen im Prozess der Geburt. Verhalten, Einstellungen und Handlungen der Männer beeinflussen das Geburtsgeschehen. Werdende Väter müssen demnach ebenso angemessen auf die Geburt vorbereitet werden wie die Mütter. Frauen bei der Geburt zu begleiten, bedeutet manchmal passiv und untätig zu sein. Es bedeutet, mit aushalten können, mit atmen können, mit warten können. Und es steht heute ganz klar außer Frage, dass Männer gebraucht werden, als Partner und als Väter, nicht nur bei der Geburt. Ich möchte hier mit diesem Streifzug durch die Geburtshilfe meine Ausführungen schließen. Weihnachten ist ein Fest mit starker Symbolkraft. Weihnachten ist ein Symbol für das Wunder am Beginn des Lebens. Danke. Dankeschön.
Es war ein sehr schöner, aber auch ein sehr nachdenklich machender Streifzug, finde ich zumindest. Diese Veränderung, also in der Wahrnehmung, wie Geburt geplant werden soll oder weil das ja ein Faktor ist, der was kostet und so weiter, schlägt sich das auch schon irgendwie erkennbar nieder, dass es zum Beispiel jetzt schon weniger Hebammen gibt als früher oder wissen Sie da irgendwelche Zahlen, hat sich das verändert?
Da sind jetzt wirklich Zahlen nicht bekannt. Man müsste jetzt in Relation das sehen, wie viele Geburten haben wir in Österreich. Aber ich glaube, dass hier die Anzahl der Hebammen relativ konstant ist. Wir haben in Österreich ein Gesetz, das besagt, dass bei jeder Geburt eine Hebamme anwesend sein muss. Und das ist ein gewisser Berufsschutz für uns Hebammen. Wir würden uns wünschen, wenn es mehr Hebammen geben würde. Ja.
Das heißt, auch bei einer Sektio ist eine Hebamme mit genau. dabei. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, dann braucht man die Hebamme auch nicht mehr auf.
Nein, da muss sie dabei sein.
Ja. Okay, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Ja. Eine andere Frage, die sich mir auch da gleich immer auftut, ist, Sie sind ja in der Ausbildung junger oder Frauen, die Hebamme werden möchten. Wie ist da der Zuspruch zu diesem Beruf? Weil es ja, natürlich, es ist ein Beruf, also es kann mich mitten in der Nacht ereilen oder, mir vielleicht nicht zu angenehmen Zeiten. Ich muss eine Bereitschaft haben und kann jederzeit abberufen werden. Das ist ja vielleicht nicht so attraktiv wie ein Job, wo ich von 9 bis 5 irgendwo bin. Und da gibt es ja Alternativen. Ist das irgendwie merkbar oder sind da wirklich viele Frauen, die sagen, es ist mir so ein Anliegen und ich möchte das machen?
Wir haben sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen.
Ja, das ist auch sehr schön. Und eine dritte Frage noch, bevor ich dann Ihnen auch diesen Raum geben möchte. Gibt es auch männliche Hebammen oder haben die dann einen anderen Begriff?
In Österreich würden auch Männer Hebamme heißen. Mhm. Wir haben in Österreich zurzeit einen, der die Ausbildung zur Hebamme macht. Der ist in Wien am Studiengang. Und meines Wissens haben wir sonst keine Männer. Mhm. Genau.
Okay, das war jetzt einmal so ganz dringende Fragen meinerseits. Ich würde Sie einladen. Haben Sie Fragen, Gedanken, die Sie da gerne teilen möchten, Fragen, die Sie stellen möchten, dann bitte ganz kurz melden.
Bitteschön. Sie haben ja einige Zitate gebracht und da wollte ich ein paar nachfragen. Das erste, Sie haben gesagt, dass eine Studie gäbe, dass der Mutter-Kind-Pass während der Schwangerschaft die Frauen unter einen Erfolgsdruck oder einen Perfektionsdruck bringen täte. Ist das auch Ihre Meinung?
Das ist keine Studie, genau.
Das zweite wäre mehr oder weniger die Verherrlichung des Geburtsschmerzes. Ist das auch Ihre Meinung? Und das dritte habe ich jetzt vergessen.
Vielleicht war es ja später.
Genau. die Rolle der Väter. Ist das auch Ihre Meinung?
Nein. Jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Da geht es um den Druck mit dem Mutter-Kind-Pass. Das ist keine Studie, das ist die Meinung von einer F- 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 von einer Forscherin, die sich sehr mit feministischen Theorien auseinandersetzt und mit Genderfragen. Und deren These ist, dass hier sehr, sehr viel Druck auf die Frau ausgeübt wird mit diesem Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und diese Qualitätskontrolle. Das ist die These dieser Autorin. Ich habe es mit aufgenommen, weil ich es einen sehr interessanten Aspekt finde. Im Hinblick darauf, dass der Mutter-Kind-Pass in Österreich zurzeit in einer Phase des Umdenkens sich befindet und die dort festgeschriebenen Untersuchungsparameter werden neu diskutiert. Also das, was in vor 10 Jahren noch das muss man unbedingt untersuchen, ist man jetzt bei vielen Dingen zu dem Thema übergegangen, macht es wirklich Sinn. Ja. Toxoplasmose ist zum Beispiel sein Wert, ja, der wirklich hinterfragt wird, ist das noch zeitgemäß, Toxoplasmose zu untersuchen? In der Form. Genau. Hat sich aber gezeigt, dass in den letzten Jahren sämtliche Screening-Verfahren, und der Mutter-Kind-Pass ist auch ein Screening-Verfahren, beläuft sich immer auf eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und wenn man jetzt feststellt, dass in den letzten Jahren wir zu wenig Erkrankungen in dem Fall gehabt haben, dann wird auch die Medizin sagen, dann machen wir es einfach nicht mehr. Ja. Genau. Die zweite Frage.
Geburtsschmerz.
Meine persönliche Meinung. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile der Frau zu ermöglichen, dass zum einen eine Schmerzlinderung passiert. Und manche Methoden können den Geburtsschmerz wirklich fast zur Gänze ausschalten. Ich glaube, es muss sehr wohl eine individuelle Entscheidung der Frau bleiben, ob sie mit den Schmerzen klarkommt bei einer Entbindung oder nicht. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, dass wir noch nicht wissen, wie zum Beispiel morphinhaltige Substanzen sich auf das Kind auswirken, beziehungsweise auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Genau. Und für manche Frauen schon, für manche Frauen nicht. Ich glaube, das haben wir in einem sehr subjektiven Thema drinnen. Manche Frauen sagen, sie sind gewachsen in dieser Erfahrung und manche Frauen zerbrechen eher mit dieser Erfahrung. Also manche Frauen gehen wirklich traumatisiert durch, wenn wir keine adäquate Schmerztherapie zur Verfügung stellen.
Ja. Darf ich da einhaken? Wie finden Sie das raus? Also was jetzt für diese Frau das Richtige ist, wenn Sie sagen, okay, Sie wollen eben jede Frau bestmöglich unterstützen auf die Art und Weise, wie sie es braucht. Meistens kennt man ja diese Menschen kaum, also weil es ja keine lange Vorbereitung gibt, wo man sich schon gut kennenlernt und das gut durchbesprechen kann. Oft ist es einfach die diensthabende Hebamme, die halt da ist und vielleicht hat man sich mal kurz gesehen im Geburtsvorbereitungsprozess. Wie findet man das raus, was jetzt das Richtige ist für diese Frau, die in einer Extremsituation doch auch ist und das vielleicht nicht so artikulieren kann? Ich weiß ich nicht. Mhm.
Das ist die große Kunst, Frauen so zu begleiten, dass sie ein positives Erlebnis aus der Geburt ziehen können. Wobei man auch dazu sagen muss, diesen Anspruch, ich möchte meine Geburt positiv erleben, ist ein relativ neuer in der Geschichte der Menschheit. Früher ging es ums Überleben. Das positiv auch noch zu durchschreiten, eine Geburt ist Luxus. Ja, also und diesen Luxus, den haben wir erst seit den letzten Jahren, wo wir einfach adäquate Möglichkeiten der Schmerzausschaltung mitbringen und wo wir uns nicht mehr fürchten müssen, bei der Geburt zu sterben. Aber es ist schon eine große Kunst, zuerst die Wünsche da, also wir sprechen mit den Frauen im Vorfeld, versuchen herauszufinden, was ist ihr Plan, wie möchte sie entbinden. Und der kann sich aber dann natürlich ändern. Ja, nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, ist so leicht umsetzbar. Und da braucht man ganz viel Intuition und Sensibilität, aber auch Zeit, sich hinzusetzen, die Frau zu beobachten, mit der Frau zu sprechen, und die Anzeichen so zu interpretieren, wie geht's ihr jetzt, was braucht sie von mir. Ja? Und das gelingt natürlich nicht immer, sonst hätten wir keine Traumata nach der Geburt. Genau.
So, jetzt habe ich die dritte Frage auch vergessen.
Die Männer?
Ah,
die
ja.
Männer. Meine eigene Meinung dazu ist, dass wir auch hier das Paar gut beobachten müssen. Und es gibt Paare, die gehen gut vorbereitet durch diesen Prozess, wachsen zusammen, gehen als Familie gestärkt ins Wochenbett und manche nicht. Ja. Und auch hier gilt es, diese Individualität der Bedürfnisse zu erkennen. Und das ist auch wieder schwierig.
Genau. Wäre, welchen Beitrag dürfen Sie als Hebamme bei einer Kaiserschnittgeburt irgendwie, welche Rolle spielen Sie da, was dürfen Sie da, was dürfen Sie nicht bei einer Kaiserschnittgeburt? Sie sagen, Sie sind dabei.
Ja, wir nehmen das Kind in Empfang.
Aber sonst gibt es auch bei dem Prozess keine Interventionen ihrerseits.
Wir bereiten die Frau vor.
Und das ist wahrscheinlich psychisch gut, wenn Sie da sind oder so vielleicht, oder?
Bestimmt, hoffentlich.
Ja, hoffen wir? Da kann ich jetzt vielleicht kurz erzählen.
Ja. Und dann kommt die Frau wieder zu uns. Genau, wir sorgen, also wir nehmen das Kind in Empfang. Wir sorgen auch dafür, dass die erste Mutter-Kind-Beziehung bestenfalls schon im Kreis, im Operationssaal stattfinden kann. Und dann kommt die Frau in der Regel wieder zu uns zurück in den Kreissaal. Ja. Genau. Genau. Also das ist je nach Struktureinheit ein bisschen unterschiedlich gelebt, aber wir versuchen trotzdem, wir nehmen...
Bei dem ganzen Prozess dabei.
Ja. Darf ich kurz erzählen, weil ich das selber erlebt habe. Ich hatte ungeplanterweise einen Kaiserschnitt und das war eben, ja, alles ging sehr schnell und es hieß ja Kaiserschnitt und da war eben dann die Hebamme mit dabei im Operationssaal und das war mein Rettungsanker. Also ich bin da gelegen und mich hat es nur gerissen und ich war durcheinander und ich wollte ganz was anderes und diese Frau, die da mit mir gesprochen hat, die ganze Zeit mich abgelenkt hat von dieser Operation, die da passiert und von dieser ganzen Atmosphäre, die ich so nicht wollte, also war wirklich wichtig. Und drum, also ich bin sehr froh, dass da noch nicht nur der Arzt dabei ist, sondern eine Schwester, sondern jemand, der da ganz dran ist an dem Ganzen. Also das kann ich nur von mir selbst jetzt so erzählen. Sie wissen nicht, wie es ist, ich weiß es. Und das war wirklich wichtig. Ja. Ja. Mhm. Ja. Bitte, wer?
Sie. Eine etwas humoristische Frage. Haben Hutmacher in etwa einigen Generationen damit zu rechnen, dass sie größere Hüte machen müssen für die Werdenbürger. Das heißt, nach letzten Untersuchungen, medizinischen Untersuchungen angeblich, ist erwiesen, dass Babys mit Kaiserschnittgeburt einen größeren Kopf haben. Bereits bei Geburt. Und der wächst ja erfahrungsgemäß, nehme ich an. Wie ist das zu beurteilen aus Ihrer Sicht?
Es gibt wirklich, also Professor Husling der Klinik für Geburtshilfe am AKH in Wien hat behauptet, würden wir mehr Kaiserschnitte durchführen, dann könnte sich die Menschheit insofern weiterentwickeln, weil dem Größenwachstum des Gehirns nicht mehr diese Grenzen gesetzt sind. Ja. genau. Dass Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt kommen, einen anderen Umfang des Kopfes haben, lässt sich dadurch erklären, dass sie einfach nicht durch den Geburtskanal mussten. Der Kopf des Kindes oder die Schädelnähte des Kindes sind ja bei der Geburt noch nicht wirklich knöchern verwachsen, sondern diese sind Strukturen, die noch ineinander verschiebbar sind. Und das ist hilfreich, damit das Kind leichter durch den Geburtskanal durch kann. Und die sind, das Hinterhaupt ist oft sehr, sehr ausgeprägt vom Kind nach einer vaginalen Geburt. Und es bringt dann auch einen kleineren Hutumfang, hat auch diesen Namen Hutumfang. Ja. Und das Kind muss diese Anpassungsleistung bei einem Kaiserschnittgeburt nicht machen. Und somit ist auch dieses Maß des Hutmaßes um eine Spur größer beim Kaiserschnittkind. Genau, wenn's so ist, weil einfach das Hinterhaupt anders gestaltet.
Meine Frage war eigentlich so ähnlich. Also meine Frage war in die Richtung, dass wir werden ja alle immer größer, werden auch die Babys größer und wird das irgendwann ein Problem? Also
es werden mit den Babys auch die Frauen größer. Ich glaube, dass es wie kann es sein? Also würden die Frauen kleiner werden und die Kinder größer, hätten wir wahrscheinlich ein Problem, ja. Aber ich nehme an, dass die Frauen in der Relation auch größer werden. Und somit denke ich, dass der Mensch das schon gut regeln kann, ja. Also Evolution hat eigentlich noch nie Dinge hervorgebracht, die so groß, also das wäre wirklich ein ganz großes, eine Fehlentwicklung in der Evolution, die wir so noch nie beobachtet hätten, würde man sagen. Ja. Mhm, genau. Würde das passieren?
Mhm. Ja, meine Frage ist, wie ist Ihre Beobachtung bei Geburten der Zusammenhang zwischen Geist und Körper? Und glauben Sie, dass die Gesellschaft heute sozusagen noch vorbereitet ist oder noch Wissen in sich hegt, sozusagen, wie das mit der natürlichen Geburt ist, oder ob das verschwindet oder eigentlich eher dadurch auch vielleicht eine Fremdheit erzeugt, die es früher nicht gegeben hat, weil es selbstverständlicher war, also auch im Hinblick darauf, dass es Kaiserschnitten jetzt mehr gibt und weniger natürliche Geburt.
Wir haben zurzeit eine durchschnittliche Fertilitätsrate von 1,4 Kinder pro Frau. Das heißt, es wird Einzelkinder bzw. Geburt an sich wird wirklich zum Sonderereignis in der Biografie der Frau. Das war früher nicht so. Ja. Wir wissen, dass die schwierigsten Geburten meistens die ersten Geburten der Frau sind. Ja. Also das ist auch mal ein Aspekt, der einfach da mitschwingt. Wir haben bestimmt mit unserer Technikgläubigkeit und mit der Weiterentwicklung der Technik ein bisschen verloren, auf unseren Körper zu hören, auf unsere Intuition zu hören. Und ich habe es auch im Vortrag gesagt, wir müssen, glaube ich, gerade in der Geburtshilfe viel mehr das subjektive Wohlbefinden oder die subjektive Einschätzung über das Wohlbefinden mehr beachten von der Frau. Also wir dürfen uns, natürlich, wir haben wichtige Parameter, die uns leiten, ja, zu sagen, dem Kind geht's gut, der Frau geht's gut. Aber als Hebamme sind wir schon auch sehr, oder versuchen wir sehr behutsam darin zu sein, wie ist das Wohlbefinden der Frau wirklich? Wie geht's ihr? Ja. Und dann klafft oft das, was wir im Labor feststellen, und mit dem, was die Frau von sich gibt, ziemlich weit auseinander. Und trotzdem muss man dem Achtung schenken, ja.
War das aber die Frage ist, ich versuche es nur, ist es nicht so, dass es ein Unterschied ist, wenn die Frau sozusagen von einfach als allgemein Wissen von der Gesellschaft mehr Informationen mitkriegt, eine andere Voraussetzung hat, als wenn sie auf einmal dann in der Schwangerschaft von ihnen begleitet wird? Also es ist ja einfach, wenn es in der Kultur mehr mitgetragen wird, weil es sozusagen in der Gemeinschaft mehr übertragen wird, von einer Generation zu den anderen, ist es ja was anderes, als wenn ich auf einmal dann eine schwangere Frau irgendwo lande und für eine gewisse Zeit einen gemeinsamen Kurs mache und dann die Geburt habe. Es ist ja nicht das Gleiche, denke ich mir.
Genau, ist es nicht. Und wir haben hier noch keine Alternativen dazu. Ja? Also diese Unterstützungsleistung, die früher generationenübergreifend passiert ist, dass Frauen eingebettet waren, auch in ein System von Frauen, von Nachbarinnen, von Freundinnen, das ist uns verloren gegangen und wir haben nicht wirklich eine Alternative dazu noch.
Ja, und wie äußert sich das? Also sind deswegen die Ängste oder die Bedenken größer oder ist es eigentlich?
Ja, okay. Also gerade diese Überlastungen nehmen massiv zu, psychische Überlastungen, psychische Probleme, psychosomatische Probleme erkennen wir um einiges öfter als nur vor einigen Jahren.
Und jetzt sozusagen zur ersten Frage. Erkennen Sie einen Zusammenhang dann auch zwischen dieser psychischen Belastung und dem körperlichen Schmerz, einen individuellen oder?
Würde ich jetzt nicht wirklich so einen Zusammenhang erkennen. Die Verarbeitung von Schmerz ist nochmal wirklich eine ganz komplexe Angelegenheit, ja, die mit viel, viel Schmerz, Erfahrung aus der Vergangenheit zusammenhängt, die mit dem eigenen mit der eigenen Geburtserfahrung zusammenhängt, die auch ganz klar mit meiner körperlichen Toleranz für Schmerzen zusammenhängt. Ja. Und hier beobachten wir schon, dass die in den letzten Jahren einfach sinkt. Ja. Also wir sind es gewohnt, relativ schnell und rasch zu Schmerzmitteln zu kommen. Ja. Wir sind es gewohnt, schmerzfrei durch den Alltag zu springen. Ja. Und unsere Toleranz für Schmerzen wird immer, immer weniger. Ja. Was auch dazu führt, dass kleinste Schmerzen uns massiv Probleme machen im Alltag. Ja. Das wissen wir auch von Menschen, die noch ganz andere Zugänge zu einer gesundheitlichen Versorgung haben, dass die mit Schmerzen nochmal ganz anders umgehen. Sie haben natürlich auch andere Erklärungsmuster dafür und so weiter. Aber das Tolerieren des Schmerzes ist für uns fast, das ist verloren gegangen bei uns. Ja.
Danke.
Nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin seit 25 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt, zum Thema Familienplanung und Kinderwunschbegleitung. Und ich denke, ein Riesenthema ist im Vorfeld einer Geburt der Umgang mit der Fruchtbarkeit. Also die Fruchtbarkeit ist zur Krankheit geworden, die jahrzehntelang bekämpft wird und auf Knopfdruck muss sie wieder her. Das jetzt als Vorinfo. Ich gehöre zu den Frauen, wo damals der Mutter-Kind-Pass eingeführt wurde. Also das war damals vor 41 Jahren, war das die Sensation in Österreich. Ich denke, der Unterschied zu damals und jetzt ist, dass der Druck, den Sie angesprochen haben, würde ich bestätigen. Und zwar, weil die Frauen sich gedrängt fühlen, über den Mutter-Kind-Pass hinaus noch Untersuchungen zu machen. Das ist ja freiwillige Sache, das brauche ich alles nicht. Wenn Abtreibung nicht in Frage kommt, brauche ich auch Organscreening etc. nicht. Dann, dass es ein besonderes Erlebnis ist zwischen Mann und Frau, möchte ich aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Wie ich damals 1975 mein erstes Kind geboren habe, war ich im evangelischen Krankenhaus. Und ich war derartig naiv und mein Mann und dazu, dass für uns klar war in einem privaten Haus, dass mein Mann dabei sein darf. Ich habe mich um 3 Uhr früh vor der Haustüre von meinem Mann verabschieden müssen. Also das war was ich mir, also ich hätte woanders hin müssen, ich weiß es nicht. Jedenfalls im Vorfeld gut erkundigen, was ist wo möglich. Das zweite und dritte Kind habe ich dann im Beisein meines Mannes geboren. Also ich würde auch die Sprache auf Gebären und nicht entbinden mir wünschen. Mein Mann war damals einer der ersten Männer im Krankenhaus Vöcklabruck und habe mir das vom Frauenarzt aufschreiben lassen, weil die Hebammen hätten ihn in der Nacht dann weggeschickt. Sie haben den zunehmenden Kaiserschnitt angesprochen. Mein drittes Kind war Beckenendlage, also Steißlage. Und damals hat dieser Frauenarzt in Vöcklabruck in der Ordination, er und ich allein, hat er dieses 4-Kilo-Kind gedreht. Und hat mir damit einen Kaiserschnitt erspart. Also ich bin ihm heute noch dankbar, er ist inzwischen verstorben und ich gehe zwischendurch an seinem Grab vorbei. Und es tut mir leid, dass so viele Frauen einfach den Unterschied nicht mehr vermittelt bekommen zwischen einer normalen Geburt und einer Schnittentbindung. Und unsere Schwiegertochter hat es also diesen Unterschied erlebt. Es war notfallmäßig dann ein Kaiserschnitt in der Nacht nötig und nach 3-4 Jahren hat sie dann das zweite Kind geboren und die hat mir gesagt, das erste war Operation und das zweite war innerhalb von 2 Stunden eine normale Geburt. Und da glaube ich, müssen wir auch viel mehr in diese Richtung vielleicht hinarbeiten. Und Professor Huslein, haben Sie erwähnt, Professor Huslein ist für die programmierte Geburt nach wie vor Und ein Leiter eines Krankenhauses in Oberösterreich hat mir gesagt, die Geburtshilfe ist im Moment in der Krise. Wir brauchen ungefähr wieder 10 Jahre, bis es normal wird, weil alle Angst haben, wenn was passiert. Und jeder Frauenarzt steht mit einem Fuß im Gefängnis.
Möchten Sie gerne? Ja, ich möchte nur eins zum Screening sagen. Organscreening, also Pränatalmedizin kann heute mehr als nur eine Selektion von gesund und nicht gesund betreiben. Wir können mit Screening-Methoden zum Beispiel Erkrankungen des Kindes feststellen und das Management nach der Geburt für das Kind so optimieren, dass das ganz, ganz gute und relativ unkompliziert versorgt werden kann. Und insofern macht das Screening eines Kindes in der Hinsicht schon wirklich Sinn. Also wir kennen Herzfehler mittlerweile, die früher ein Todesurteil für das Kind waren. Und jetzt mit der Früherkennung können wir dieses Kind sehr, sehr gut über die Runden bringen und retten. Ja. Also ich würde Screening nicht Pränataldiagnostik und Pränatalmedizin würde ich nicht einfach pauschal einfach wegschieben und sagen, das mache ich nur, wenn ich abtreiben möchte. Weil Pränatalmedizin kann viel mittlerweile.
Ich möchte anknüpfen an die Frage vorhin, ist doch da hinten gewandert, ein bisschen andersherum vielleicht gestellt oder mit einem anderen Hinblick. Ich nehme das so wahr, durchaus kritisch, dass weil wir so wenig Kinder haben und das so etwas Bedeutendes ist, dass das immer mehr zum Projekt wird, dass von dem Augenblick an, wo ich plane, ein Kind zu bekommen, bis, weiß ich nicht, wie alt mein Kind ist, eben möglichst durchgeplant und optimiert wird. Und natürlich auch eben in dieser Phase der Schwangerschaft und in der Geburt, wo dann sehr gut gebildete Menschen sicher auch sehr viel Informationen auch besorgen. Also es ist eben nicht mehr in der Familie vorhanden, so wie vorhin eben genannt, aber es ist ja so extrem viel Wissen verfügbar, unglaublich viele Ratgeber, die das eine und genau das andere versprechen und in dem Internet. Aber merken Sie das, dass Menschen jetzt vielleicht auch ihre Expertise mehr in Frage stellen, weil sie so intensiv damit beschäftigt sind und nicht mehr sich so darauf einlassen können, dass da jemand ist, der schon weiß, was gut und richtig ist. Spüren Sie das irgendwie? Wird das?
Ja. Wir haben hier zwei Komponenten. Das eine ist die Wissenskomponente und noch nie waren Frauen so scheinbar so gut aufgeklärt, hatten so viel Wissen, wie Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett funktioniert. Natürlich auch ganz, ganz schwierig, weil sie zu sehr vielen unterschiedlichen Informationen kommen und dann zu wissen, was ist denn jetzt das Richtige. Ja? Dann wissen wir, dass sich zum Beispiel Empfehlungen, was das Stillen betrifft oder die Einführung der Beikost nach dem Stillen, was das betrifft, das ändert sich fast wöchentlich. Na, ist übertrieben, aber sehr, sehr oft. Also hier während der Einführung der Beikost kann es passieren, dass es zu einer Änderung dieser Richtlinie kommt.
Oh ja.
Also das ist schwierig für Frauen, ist auch für uns schwierig, ja, hier wirklich immer up to date zu bleiben. Und eine Studie jagt die andere und widerlegt das, was die Vorhergehende gesagt hat. Das andere ist aber die emotionale Unterstützung. Ja, und die ist in unserer, die ist noch viel, oder die, und die psychische Unterstützung und Begleitung der Frauen. Und die ist noch viel, viel wichtiger als Frauen über dieses Wissen aufzuklären. Ja. Natürlich ist es fast erschreckend, wenn wir beobachten, dass junge Frauen nichts über den Körper wissen, nichts vom Zyklus wissen, nicht über die Fruchtbarkeit wissen. Sie wissen, von was sie reden. Ne? Also das ist schockierend, dass in der heutigen Zeit das noch so tabuisiert ist, über Frauenkörper zu sprechen, über Sexualität zu sprechen. Auf der anderen Seite haben wir eben wirklich einen ganz große Kluft, was die psychische Unterstützung, die emotionale Unterstützung der Frau betrifft. Ja, wo man sie auffängt. Eine Angst zu nehmen ist nicht unbedingt was, dass ich Statistiken hinlege und sage, schau mit, du hast eh nur die Wahrscheinlichkeit von so und dein Risiko ist nur so und so hoch und dann wird schon alles gut. Ja, also du fällst da schon nicht rein. Sondern manchmal geht es einfach um dieses sich wo anlehnen können. Ja, irgendwo Wärme zu spüren, zu verstehen oder zu jemanden zu haben, der sagt, ich kann es nachfühlen. Ja, ich fühle mit dir, wie es dir geht in deiner Angst. Ja. Und dass das oft noch viel, viel wichtiger ist, als irgendwelche Ratgeber bereitzustellen.
Eine nicht mehr humoristisch gemeinte Frage, sondern mir kommt das Grauen, wenn ich eine Generation vorausdenke, wie das Projekt Kinderkriegen in Zukunft gehandhabt werden soll. Gemäß Berichten wird bereits von vielen Industrieunternehmen und Wirtschaftsbetreibern Geld an Frauen ausbezahlt, damit sie nicht vor 45 Jahren in den Segen des Kindes kommen. Meine Frage, was kann da die Gesellschaft und vielleicht auch die pragmatische Anwendung der Hebammen dazu beitragen, dass man in der Wirtschaft von diesen Gedanken endlich Abstand nimmt, dass Frauen nur so lange Arbeitskräfte sind, solange sie nicht Mutter sind.
Es wäre schön, hierfür eine Patentlösung zu haben. Ich habe sie nicht. Ich habe keine Lösung, wie diese Entwicklung aufzuhalten ist, wie diese Entwicklung zu ändern ist. Noch vor 10 Jahren hat man nicht von einer kinderlosen Gesellschaft, sondern von einer kinderfreien Gesellschaft gesprochen. Dieser Terminus war sogar für viele nicht so kinderfreundliche Genossen, sage ich jetzt mal, fast zu scharf, ja, die kinderfreie Gesellschaft. Ich habe keine Patentlösung. Ja. Ich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie man diese Entwicklung aufhält.
Ja, es ist ein allgemein gesellschaftliches Problem, das ist mir klar.
Dankeschön. Wir haben da drüben eine... Achso, vorher war da... Okay, dann. Du bist schon näher da. Entschuldigung. Und dann bitte gleich darüber.
Ich wollte noch ganz kurz anknüpfen an das, dass die Frauen oft alleine sind und diese Familienverbunde, dass das nicht mehr gibt. Ich glaube, das Angebot für Frauen mit den Kindern ist recht groß. Also sei es jetzt eine Spielgruppe, sei es jetzt Babyschwimmen etc. Nur was ich bemerke, ist einfach oft die Rivalität zwischen den Frauen. Also man trifft sich zwar in der Spielgruppe, aber es wird diskutiert, welches Kind läuft zuerst und wer hat länger gestillt und wer hat eine kürzere Geburt gehabt und wer hat kein Schmerzmittel gebraucht. Also ich glaube, irgendwo wäre der Verbund schon da. Nur die Frauen nehmen den nicht als diesen wahr oder nutzen das nicht so, wie man es nutzen könnte.
Bitte schön. Meine Frage wäre ganz eine andere. Wir haben doch logischerweise immer mehr Fremdkulturgeburten, um es einmal so zu nennen. Meine Frage, welche Erfahrung haben Sie damit und laufen die nach einem anderen Ritual ab? Sind Männer dabei eher nicht oder ist ein Teil der Verwandtschaft hier anwesend? Was sagen Sie dazu?
Ja. Also klar, wir haben in Österreich immer Frauen mit Migrationshintergrund gehabt. Wir haben immer Frauen mit einem Flüchtlingshintergrund gehabt und mit einem Fluchthintergrund gehabt, in Österreich zu entbinden. Die Geburt an sich ist ein physiologisches Schema, das läuft bei allen Frauen ganz gleich, wo sie herkommen, gleich ab. Ja. Es sind auch sehr, sehr ähnlich unsere Ängste. Natürlich ist eine Frau, wie ich vorhin gesagt habe, sehr Religione, die ein Lebensrisiko mit sich bringt, ja, bei der Geburt zu sterben von 1 zu 17 hat. Also die kommt wirklich nur mit dieser realen Angst, ich kann bei der Geburt sterben. Ja. Die, ist nochmal, die spürt sie natürlich intensiver als eine Frau in Österreich, die an das überhaupt nicht denkt. Also das ist so weit weg, dieses ich könnte hier sterben, mit diesen Ängsten wird eine Frau in Österreich kaum konfrontiert. Aber die Ängste an sich, ob alles gut geht und dass das Kind gesund ist, die Emotionen dahinter sind auch sehr ähnlich. Ja? Was unterschiedlich sind, sind die Rituale der Geburt. Ja? Da wissen wir, die sind kulturell sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Väter sieht man selten in den unterschiedlichen Kulturen, also sehr, sehr viele Gesellschaften sehen Geburt nach wie vor als Frauensache. In Österreich ist es allerdings so, dass sehr wohl die Männer mitgehen zur Geburt, also auch türkische Männer, auch nordafrikanische Männer, zum Teil als Beschützer der Frau, zum Teil zum Dolmetschen. Weil die oft nur besser Deutsch können als die Frauen selbst. Bei denen ist es weniger so dieser gute Vater-Aspekt, den unsere Väter haben, sondern eher so, ich beschütze meine Frau, ich lasse sie nicht alleine in einem fremden Krankenhaus. Schmerzäußerungen, Emotionen sind natürlich, wissen wir, haben einen ganz starken sozial geprägten Aspekt. Ja, ich würde aber per se nicht sagen, dass manche Frauen aus manchen Gegenden lauter sind als andere. Würde ich so jetzt nicht behaupten oder bestätigen können. Manchmal ist man schon mit Ritualen konfrontiert, die für uns etwas fremd sind. Also zum Beispiel das Reinigen des Kindes mit Salz, ja, was in manchen Kulturen ein ganz wichtiges Ritual ist. Besuchszeiten sind natürlich, oder Besucher antragen, wie viel kommt von der Familie mit, das merkt man schon immer wieder, dass es in vielen Kulturen einfach üblich ist, Menschen in Not nicht alleine zu lassen. Und da geht die ganze Familie mit. Also dieses, wir gehen jetzt zu zweit zur Geburt und den Eltern sagen wir am besten gar nichts, ja, und den Freien schon gar nichts, also den Freunden schon gar nichts, das kennen viele andere. Viele in den anderen Gesellschaften nicht. Also da ist es wirklich, da kommen die Menschen zusammen, da geht man mit, da leidet wer. Da lässt man diesen Menschen nicht alleine. Das ist dann schwierig zu verstehen, wenn wir sagen, ihr dürft da müsst alle draußen bleiben und am besten drei Straßen weiter erst wieder irgendwo warten. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, warum wir da nicht helfen können. Ist auch eine Sache des guten Tons. Und wir brauchen in Europa auch gar nicht so weit vorn, ist es üblich, dass man Patienten in einem Krankenhaus oder Menschen in einem Krankenhaus mit Essen versorgt, dass man denen eine Bettwäsche bringt, weil es die im Krankenhaus nicht gibt. Ja. Das ist das gehört zum guten Ton, das sind gute Manieren. Und dafür finden wir in unserem System natürlich wenig Platz. Wir finden es oft ärgerlich, wenn dann ganz viel Säcke mit Essen gebracht werden und permanent Besucher auch noch aus- und eingehen. Das ist für uns in unserer Krankenhausstruktur eher störend. Ja, fällt mir noch was ein? Ist die Frage beantwortet? Oder ja, sonst fällt mir das auf die Schnelle jetzt ein. Also, genau.
Ich möchte an die Diskussion zuvor anknüpfen, also diese scheinbar immer schwierig werdende Situation, die Sektiorate steigt, die Mütter halten weniger Schmerzen aus, so in die Richtung. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, also vielleicht da geprägt aus meinem persönlichen Umfeld, dass es auch einen Trend gibt zur Hausgeburt, ja, dass es auch einen, ich weiß nicht, wie groß die Anzahl ist von Frauen, die eine Hausgeburt wagen und bevorzugen. Könntest du vielleicht da auch noch was dazu sagen?
Da sind wir stabil auf 1%. Stabil. Das ändert sich also nur in ganz, ganz wenig in Österreich. Ja. Circa 1% der Frauen entscheiden sich für eine Hausgeburt. Ja. Und entbinden dann auch zu Hause. Also manche entscheiden sich für die Hausgeburt und müssen dann abbrechen. Gibt es dann auch nur ein paar. Aber so 1% der Kinder werden zu Hause zur Welt gebracht. Und es gibt eine sehr, sehr gute Studie, die besagt, dass eine Hausgeburt, wenn man verantwortungsvoll die Risikofaktoren, die es einfach gibt, bei der Geburt ausschaltet, dass dann einer sicheren Hausgeburt nichts im Wege steht. Ja. Genau. Und der große Vorteil einfach der Hausgeburt ist diese 1:1-Betreuung von der Hebamme. Und wenn ich 12 Stunden mich auf ein oder 10 Stunden oder 8 Stunden auf eine Frau konzentriere als Hebamme und wirklich alles wahrnehme, was mit ihr passiert, wie sie die Geburt entwickelt, dann entwickelt sie auch die Hebamme eine sehr, sehr gute Intuition und ein sehr, sehr gutes Gefühl, ist was in Ordnung oder nicht. Ja? Und die Intuition, also dieses vorausahnende Erkennen von einer möglichen Schwierigkeit, das ist was ganz, ganz Wesentliches in der Geburtshilfe. Genau. Und der große Vorteil, man kennt sie vor der Geburt schon, man kennt sie nach der Geburt noch. Also es ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Und Vertrauen ist ein sicherheitsgebender Faktor in der Geburtshilfe.
Bitte sehr. Ja, ich würde ganz gerne nochmal Bezug nehmen zu dieser 1,4 Schnitt pro Frau, Geburten pro Frau und fallende Tendenz und kinderfreie Gesellschaft. Ob eine sinnvolle Überlegung nicht wäre, das Individuum wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen und den Mut wieder zu schüren, selber zu überlegen, was ist mir wichtig in meinem Leben, was stelle ich mir vor, was ist Glück für mich und weniger das, was die Gesellschaft mir suggeriert oder mir vorgibt oder vorgeben will. Und ich glaube, die Tendenzen in diese Richtung gibt es bereits sehr stark und ich glaube, dass da drin eine ganz, ganz große Chance liegt.
Bitte schön. Ich hätte nur eine Frage zu den Männern. Gibt es Untersuchungen, wie das ist mit Männern bei der Geburt?
Ja.
Ja, was sagen die so? Was kommt da so raus, wenn man da so fragt?
Also wie gesagt, die Untersuchungen dazu sind jung und jung sind auch die Kritiker oder die kritischen Stimmen sind noch nicht, gibt es erst seit sehr kurzer Zeit. Ja, es gibt zum Beispiel eine Studie, wenn Männer dabei sind, dann ist der Schmerzmittelbedarf bei den Frauen größer. Und die Erklärung liegt aber dort, dass man die Beobachtung gemacht hat, dass Männer so wirklich mitleiden, ja, und dass die Frauen es oft nicht mehr, also man hört ganz oft von den Frauen, na schau nicht so, es ist eh nicht so schlimm, es geht schon, ja, also das hören wir oft, ja, und um dem Mann den Druck zu nehmen, ja, er hält es nicht mehr aus, dass die Frauen dann schneller was geben müssen. Ja, damit erklärt man das. Und somit wäre, aber das ist für mich jetzt trotzdem der falsche Trugschluss zu sagen, so, jetzt wissen wir das und jetzt dürft ihr nicht mehr rein ins Kreiszimmer, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern man muss Männer auch also vorbereiten darauf, dass sie, so wie bei einer Beiwagenmaschine im Beiwagen sitzen, und nichts machen dürfen und können. Ja? Also sie müssen das vorbereitet sein, es aushalten zu müssen. Bitte? Es aushalten müssen, ja? Miteinander atmen, das miteinander abwarten, dass das Zeit braucht. Dass diese Passivität, die ist ja nicht wirklich eine männliche Eigenschaft. Ja? Zu sehen, da leidet werden, die kann nichts tun. Das ist für einen Mann sehr, sehr schwer aushaltbar. Wahrscheinlich schwieriger aushaltbar als für uns Frauen. Genau.
Ich habe eine Frage, jetzt passend dazu, Männer bei der Geburt, wie tut sich der einzige Hebamme oder offiziell habe ich gehört, heißt er Geburtshelferin oder Geburtshelfer, ist mein Sie werden das besser wissen, aber ich wurde so informiert, dass es jetzt nur mehr Geburtshelfer und Helferinnen gibt. Aber wie geht's dem Geburtshelfer oder dem Hebammer? Wie macht sich der als Mann? Hat er genauso viel Empathie wie Sie oder Einfühlungsvermögen wie eine Frau? Oder muss er das erst lernen?
Ich kenne den jungen Mann nicht und er ist noch in Ausbildung stehend.
Okay.
Ja, also wir werden sehen, wie er sich dann beweisen wird. Ja. Kann ich wenig dazu sagen. Wir wissen aber zum Beispiel, in England und Irland gibt es sehr, sehr viele männliche Hebammen. Ja. Aber die haben auch zum Teil eine sehr intensiv medizinisch geprägte Geburtshilfe.
Okay.
Ja. Ja, also wie sich die männliche Hebamme in Österreich weiterentwickelt, wenn man, wird die Zeit zeigen. Ja, wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ja,
okay,
wie es ist.
Naja,
und dann genau, und per Gesetz heißen Hebammen und männliche, also wir haben Männer und Frauen dieselbe Berufsbezeichnung und heißen Hebamme.
Genau. Muss ich akzeptieren.
Was macht denn generell eine gute Hebamme aus? Also wenn Sie junge Frauen da in der Ausbildung haben, wo sagen Sie, ja, ich glaube, die könnte mal eine wirklich gute Hebamme werden. Was macht das aus? Also die Empathie haben Sie schon genannt und dieses Einfühlungsvermögen, aber...
Es ist, ja, das Einfühlungsvermögen... Es ist Geduld. Es ist eine ganz hohe Ambiguitätstoleranz auch. Oder das Aushalten, dass wer andere Entscheidungen trifft, als sie gerne hätte. Es sind vor allem für uns sozialkommunikative und Selbstkompetenzen, auf die wir schauen. Ja. Genau. Natürlich sind Wissen und klar gehört das dazu, das lernt man dann auch und da wird geprüft und nicht wenig geprüft. Aber mit einer hohen, also meistens kommen zu uns die jungen Frauen in die Ausbildung mit einer sehr, sehr hohen Ausprägung schon an sozialen Kompetenzen und Selbstkompetenzen. Ja.
Also schon mal sehr gute Voraussetzungen.
Genau.
Bitte schön.
Mich würde interessieren, wie Sie den Wellness-Aspekt in der Geburtshilfe sehen. Gerade wie wir gehört haben, manche Kliniken betreiben richtig gehend Marketing, dass man vielleicht mehr Kundinnen anwirbt. Und wen sehen Sie da in der Verantwortung, dass man dem vielleicht entgegenwirkt oder auch nicht?
Ja, also ich habe nichts einzuwenden gegen eine schöne Ausstattung. Ja, das ist klar. Aber sie gaukelt oft eben eine Versorgung vor, oder Versorgungsqualität vor, die nicht gegeben ist, weil eine gute Versorgungsqualität einfach nur mit einem gewissen Personalschlüssel gegeben ist. Ja? Also dieses, habe ich Zeit, Frauen zu betreuen bei der Geburt, ist für mich wirklich ein harter Faktor, ja? Das ist wirklich eine Kennzahl. Ein schönes Kreiszimmer ist wirklich ein nettes Feature und da habe ich überhaupt nichts dagegen und soll auch so sein. Man soll sich wohlfühlen. Gehört dazu, weiß man, dass man das braucht. Ja, aber wichtiger wäre für mich eben, einen Personalschlüssel bereitzustellen, der eine gute Betreuung von Frauen und Familien gewährleisten kann. Ja. Und unsere Erfahrung hat auch gezeigt, dass man mit vielen Dingen, die nicht so schön ausschauen in einem Kreiszimmer, mit denen kann man sich schon arrangieren. Ja, also das ist jetzt nicht das. Aber die Betreuungsqualität ist man derjenige sympathisch, kann ich dem vertrauen. Das ist ein viel wichtigerer Faktor, als zu sagen, mir gefallen die Blumen da auf, oder die Fliesen oder so, oder Holz, Paneelen oder was auch immer das dann sind, genau.
Aber es kann ein falsches Bild vermitteln, dass der Wellness-Wohlfühlgedanke quasi die Geburt immer als positives Ereignis, was es vielleicht sein darf, aber darstellt halt. Also eben der Wellness-Urlaub und weniger eine gewisse Herausforderung.
Könnte natürlich sein, ja. Also wenn wir sprechen da wirklich von einem Luxusproblem, ja, wenn wir sagen, wir haben ein Kreiszimmer, da haben wir einen Wellness-Gedanken dahinter, ja. Und da entspannen sich alle so wahnsinnig gut, ne. Und unsere Badewanne wörlt dann nur ein bisschen, ne. Das sind, glaube ich, die falschen Parameter, an denen wir drehen, ja. wenn wir von guter Geburtshilfe sprechen. Ja.
Bitte schön.
Sie sind ja Hebamme und sprechen vom Kreissaal, aber sind Sie auch freipraktizierend und betreuen auch Hausgeburt?
Nein, ich nicht.
Das
Nein.
machen Sie.
Genau.
Und jetzt aber eine andere Frage zu Freipraktizierenden. Wie oft kommt es vor, dass eine Hebamme dann doch empfiehlt, nicht eine Hausgeburt zu machen, sondern ins Krankenhaus zu gehen? Gibt es das?
Gibt es auf jeden Fall. Ich kann jetzt keine exakten Zahlen nennen. Das kann ich nicht sagen. Aber es gibt es auf jeden Fall.
Dass man wirklich abrät
von der Hausgeburt. Dass man abrät von der Hausgeburt. Und also auf der einen Seite hat man Kontraindikationen, die im Hebammengesetz definiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber zum Beispiel Strukturbedingungen, wo die Hebamme abrät. Also es heißt zum Beispiel die Räumlichkeiten, ja, wo sie sagt, es wird schwierig, in diesen Räumlichkeiten zu entbinden. Da fehlen uns wichtige Bedingungen, ja, um hier wirklich sicher entbinden zu können. Und manchmal passiert es auch, dass die Hausgeburt startet zu Hause und dass dann auf irgendwelche Entwicklungen passieren, die Hebamme dazu veranlasst, die Hausgeburt abzubrechen, und dann wird die Frau mit der Rettung in das nächste Krankenhaus gebracht.
Wie ist die Haftung für eine Hebamme? Ja, es ist jetzt Hausgeburt, haben wir gedacht, jetzt muss ich das nur noch schließen.
Hebammen haften für ihr Tun und für ihr Nicht-Tun mit horrenden Summen. Die Geburtshilfe ist in der Medizin, wenn es um Haftungsklagen geht oder um Schadensfälle geht, die teuerste Disziplin in der Medizin. Und da hängen auch wir Hebammen dann vollrechtlich mit drinnen. Ja, und es gibt Klagen und es gibt Verurteilungen und es gibt Hebammen, die wirklich viel, 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 viel zahlen müssen, weil sie verurteilt worden sind. Ja.
Wirkt sich das irgendwie aus? Also spürt man das, dass jetzt einfach das Wagnis nicht mehr eingegangen wird zum Beispiel? Oder?
Auf jeden Fall, ja. Also so zum Beispiel wie eine Wendung in 1975 in der Ordination. 1979. Ja, würde heutzutage kein Arzt mehr so durchführen. Ja. Weil die Angst einfach, die Forensik sitzt uns im Nacken. Wenn da was passiert. Das ist ein Trend, der von den USA unbarmherzig zu uns rüberschwappt, und da können wir uns natürlich kaum wehren. Ja, kaum wehren.
Ich war damals bei meiner Mutter auch Beckenendlage und die Hebamme allein mit ihr bei der Geburt. Das wäre halt undenkbar. Was ich noch sagen wollte bezüglich Hausgeburt. Also wenn mir eine Frau sagt, sie hätte gerne eine Hausgeburt, dann empfehle ich ihr eine erfahrene Hebamme. Und diese, wie Sie gesagt haben, die schaut ganz genau in der Anamnese, ob sie eine Frau annimmt oder nicht. Und eine Hebamme, die Hausgeburten gemacht hat, inzwischen Pension ist, oder glaube sogar schon verstorben ist, die hat gesagt, also sie hat nie eine Frau genommen zur Hausgeburt, die in ihrer Anamnese eine Abtreibung hatte. Nicht jetzt aus irgendwelchen Gründen, die halt so ein Laie meint, sondern weil diese Frauen ihrer Erfahrung nach immer irgendwas zurückhalten. Also dieses eine Kind ist ja irgendwie rausgerissen worden, auch wenn es mit ihrer Zustimmung war. Und dann, wenn die Geburt gut geht, dann hat es meistens mit der Nachgeburt etwas. Also das war die Erfahrung dieser Hebamme. Und eine andere Erfahrung noch von einer Frau, die hat immer geträumt von einer Hausgeburt und hat dann bewusst, also ich habe sie kennengelernt nach dem dritten Kind, und sie wollte keine weitere Schwangerschaft mehr, nachdem sie dann gelernt hat, mit Fruchtbarkeit zu leben und nicht dagegen zu arbeiten, wächst oft wieder ein Wunsch nach einem Kind. Und hat dann das vierte Kind geboren, ihr Mann hat nicht mitgemacht, weil er Rotkreuzfahrer war und da diverse Sorgen gehabt hat. Beim fünften Kind hat der Mann mitgemacht und es war eine Hausgeburt mit einer erfahrenen Hebamme.
Dann hat sie mir Folgendes erzählt, dass zwischendurch in der Nacht haben die Wehen aufgehört und nach 2 Stunden sind sie wieder weitergegangen und dann ist es normal, als normale Geburt weitergegangen, ein gesundes Kind geboren. Und nach die Frauenärztin, die ihr nicht abgeraten hat von der Hausgeburt, die hat dann gefragt, und wie ist es euch gegangen bei der Geburt? Dann hat sie es erzählt. 2 Stunden haben wir gewartet. Dann hat sie gesagt, die Frauenärztin hat gesagt, sind Sie froh, dass Sie zu Hause waren? Weil im Krankenhaus hätte man nicht 2 Stunden gewartet, da hätte man das Kind geholt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, Sie haben gesagt, diese 1:1 Betreuung der Hausgeburtshebamme, im Krankenhaus haben ja alle Dienst, die sind ja sowieso da. Warum kann man dann da nicht 2 Stunden warten?
Kann man. ja, also man geht schon, mittlerweile versucht man auch in den Krankenhäusern, nicht in allen, aber in vielen, ja, die Interventionen auf ein Maß der Notwendigkeit zu reduzieren. Also auch die Gabe von wehenfördernden Mitteln, mit denen ist man viel, viel zurückhaltender als noch vor 10 Jahren. Also schon langsam erkennen wir, dass viele unserer Interventionen nichts gebracht haben. Ja, das ist gut so. Ja, aber es dauert noch, bis wir dorthin kommen. Ja, dass was,
ja. Ich habe jetzt sozusagen eine Frage, die mehr Richtung Weihnachten geht. Und zwar, das ist die Frage nach der unbefleckten Empfängnis.
Wie ist das?
Und war die Maria dann auch 9 Monate schwanger?
Pa. Also so.
Es ist ja wohl ein Unterschied, ob die Hebamme selber schon geboren hat oder nicht. Genauso, ob der Geburtshelfer ein Mann ist. Was früher ganz normal war, dass ein Arzt, also es war früher ganz selbstverständlich.
So. Ja, so bibelfest bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht, wie lange Maria schwanger war und wie Josef dann wirklich zu ihr gestanden ist. Ja. Muss ich passen, ich bin so Bibel, ja, gern.
Ein Moment, ganz kurz.
Wie die Maria empfangen wurde, genau. Es hat nichts mit Jesus zu tun. Ja, es hat nichts mit der Empfängnis von Jesus zu tun, sondern mit der Empfängnis von der Maria bei ihrer Mutter Anna.
Okay, aber ich glaube, also das ist jetzt eine Diskussion, die würde wahrscheinlich einen eigenen Abend füllen, den möchte ich jetzt lieber abbrechen. ja, möchten Sie noch was drauf sagen, ob man dann ein besserer Geburtsbegleiter sein kann, wenn man selbst schon Kinder hat oder nicht? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen oder sagen Sie, okay, ja, Geburt?
Es war früher eine Bedingung, Hebamme zu werden, dass man selber Kinder hatte, ja. Diese Bedingung wird heute nicht mehr gestellt. Ja. Vater werden. also ich glaube, das ist ein Thema, wo es unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche ausgeprägte Meinungen dazu gibt. Wie weit muss man etwas selbst erlebt zu haben, um mitfühlen zu können?
Zum Abschluss, weil wir uns ja jetzt 21 Uhr schon sehr, sehr annähern. Es sind ja auch sehr viel kritische und nachdenkliche Themen gekommen. Ich möchte doch gerne positiv aus diesem Abend gehen und darum hätte ich die Bitte, also falls das möglich ist, falls Ihnen was einfällt, aber haben Sie eine Geschichte, ein Erlebnis für uns, wo Sie gesagt haben, da habe ich gewusst, das war die richtige Entscheidung für mich, Hebamme zu werden.
Die hat man mehrmals. Da gibt es nicht ein Ereignis, dass man sagt, das ist die Bestätigung. Diese Bestätigung kriegt man in der Geburtshilfe Gott sei Dank sehr, sehr oft, weil auch wir Hebammen in diesem bei diesem Ereignis nicht frei von Emotionen sind. Ja? Und wir gehen ebenso mit einem ganz, ganz hohen Glückslevel aus jeder Geburt raus. Leiden natürlich auch mit, wenn es nicht so ist, aber wir Hebammen, und ich glaube, davon lebt einfach auch dieser Beruf, dass wir zuerst in dieser Spannung mitgehen mit den Frauen, mit den Paaren. Und wenn das Kind geboren ist, mindestens nicht ganz ein hohes Glücksgefühl haben, weil irgendwann ist ja nicht das eigene Kind. Aber man geht aus jeder Geburt mit einem ganz, ganz hohen Glücksgefühl raus, mit einer großen Erleichterung. Und Geburt verliert einfach auch in der Routine nicht diesen bezaubernden Moment, sage ich jetzt mal. Ja.
Herzlichen Dank.
Danke.
Bevor ich Sie in diesen Abend entlasse, noch eine paar kurze Ankündigungen. Und zwar unser nächster Kepler-Salon, dann schon im Jahr 2017, ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Landesgalerie Linz und wird auch dort stattfinden. Und zwar am Sonntag, den 8.1. um 11 Uhr eine Matinee, eine Hommage an Clemens Brosch, ist ja dort die Ausstellung derzeit. Die Pianistin Eriko Takahashi wird dort spielen. Herzliche Einladung. Nähere Infos bitte auf der Homepage der Landesgalerie oder des Kepler Salons einholen. Ja, und nachdem ja heute unser letzter Salon in diesem Jahr ist und wir bald Weihnachten feiern, möchten wir Sie noch ganz herzlich einladen, der Salon und die Freunde des Kepler Salons zu einem Glas Punsch hinten an die Bar. Wenn Sie eine freiwillige Spende geben möchten, dann freuen wir uns. Das kommt direkt dem Salon zugute. Und bedanken möchten wir uns beim Lions Club Linz Nibelungen, die uns diesen Punsch bereitgestellt haben. Ja, ich lade Sie ein. Bis 22 Uhr sind wir noch da. Wir können ja auch noch weiter drüber sprechen mit Frau Schildberger oder untereinander. Das ist ein unerschöpfliches Thema, ein sehr schönes Thema. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen und Dabeisein für diesen schönen Abend und ganz besonders an Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.